Gut, mein nächster Gast, Helmut Wittmann, hat in seinem Leben unter anderem ist er staatlich geprüfter Filmvorführer, Spieleerfinder, Schlosssekretär, Buchhändler, Texter und Landarbeiter und hat dann seinen eigenen Beruf erfunden, nämlich vor über 27 Jahren. Seitdem ist er hauptberuflich Märchenerzähler. Lieber Helmut, schön, dass du da bist.
Ja, servus Marian, Christi.
Christi, hi, servus. Du hast ja schon vieles gemacht, wenn man deine Website sich anschaut, von ja, Schlosssekretär bis überall alles hin und bist dann gelandet bei dem Beruf des Märchenerzählers. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, der Punkt war, dass ich eigentlich, wie sich das Leben halt so ergibt, eigentlich immer Sachen gemacht habe, die mich grundsätzlich gereizt und interessiert haben. Und es war halt dann immer wieder so, dass wenn ich irgendwas, was mich sehr fasziniert hat, sehr begeistert hat, eine Zeit lang gemacht habe, ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre, dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist die Luft draußen. Ja, und dann habe ich geschaut, was könnte noch spannend sein. Und so habe ich eben dann einiges gemacht und das Märchen erzählen, das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, wir waren damals frisch verheiratet, das erste Kind war im Werden und ich habe mir gesagt, jetzt möchte ich eigentlich wirklich wissen, wozu, dass ich da bin, wenn man so will, auf dem Planeten. Das ist ein bisschen eine kühne Frage, eine sehr grundsätzliche Frage, aber ich habe mir gedacht, eigentlich ja, sollte man sich irgendwann im Leben die Frage stellen und so bin ich zum Märchen erzählen gekommen.
Und wie war das dann? Hast du einfach angefangen, Märchen zu erzählen und oder wie kann man sich das vorstellen? Ja? Für jemanden, der jetzt ganz mal einen angestellten Job hat, wie läuft das ab?
Naja, im Rückblick muss ich dazu sagen, ist so, dass ich mir gedacht habe, siehst, es war eigentlich schon sehr viel da. Nämlich, wir haben 1987 auf Initiative von einem Freund ein internationales Märchenfestival organisiert. Denn Märchen haben mich damals schon interessiert. Ich habe damals auch als Spieleerfinder gearbeitet, habe ein Spiel entwickelt, da ist es ums Erzählen gegangen. Und der Freund hat mich angesprochen und gesagt, willst du nicht mitmachen? Und ich habe gesagt, ja gern, unglaublich reizvoller Märchenfestival zu organisieren, noch dazu was Internationales. Und ich war damals für die Erzähler zuständig und es war wirklich spannend, die zu erleben, auch im persönlichen Umgang. Und ich habe dann wirklich verzweifelt jemanden gesucht, der heimische alpenländische Märchen erzählt hat und ich habe keinen Menschen gefunden. Und der Volker Tegetthoff, der damals schon als Erzähler in Österreich sehr aktiv war, der war auch dabei, der hat eigene Märchen erzählt und ich wollte halt jemanden, der alpenländische Märchen erzählt. Naja, und wir haben gesagt, machst du, du kennst dich doch aus, du bist doch vertraut. Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein Erzähler. Ja. Naja, und dann war eben das Festival um und dann habe ich nur einmal nachgedacht über das Ganze und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das wirklich. Ja. Und so bin ich eigentlich dann zum Erzählen gekommen. Aber wie gesagt, da war schon einiges da.
Ja. Naja, sehr interessant, sehr spannend. Und wie ist das dann so, bei vielen, die ja so ihre eigene Berufung finden und loslegen, ist ja dann oft so, dass man mit dem nicht gleich Geld verdient und man kann nicht gleich leben davon, man muss irgendwie schauen, wie kommt man über die Runden. Wie war das bei dir? Ist das gleich losgegangen oder wie hast du das gemacht im Beginn?
Naja, es war so, dass für mich, also von Haus aus, die Absicht da war, davon zu leben. Ich habe mir gedacht, ich würde es nicht irgendwie nebenbei machen, wie vielleicht jemand, wie es früher war, Briefmarken gesammelt hat. Nein, habe ich mir gesagt, ich will davon leben, weil das fasziniert mich, das begeistert mich und das soll, wenn man so will, auch mein Lebensinhalt sein. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir am Anfang da wirklich große Illusionen. die sind fast sowas wie ein Selbstschutz. Und weil wissen wir, was da auf einen zukommt. Man würde sich vielleicht noch einmal überlegen und vielleicht würde man sich gar nicht drüber trauen. Nur Gott sei Dank habe ich nicht gewusst, was auf mich zukommt und das war gut so. Nur habe ich sofort gemerkt, hoppala, davon leben, das wird es nicht gleich spielen. Und naja, und meine Frau war schwanger, wir haben am Berg gewohnt und irgendwo haben wir gesagt, ich will nicht, dass meine Frau darunter leidet und auch nicht das Kind, klarerweise. Und so habe ich halt dann nur andere Jobs gemacht und geschaut, dass halt auch die finanzielle Seite stimmt, dass wir schlicht und ergreifend was zum Leben haben. Aber das Märchen erzählen war für mich das, was in gewissem Sinn Priorität gehabt hat. Ich habe gewusst, da will ich hin. Ja? Mhm.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann die volle erhalten hast, können vom Märchen erzählen?
Der Punkt war, ein guter Freund, mein Herzensfreund damals, der hat gesagt, es wird 3 Jahre dauern. Mhm. Und ich habe mir gesagt, nein, 3 Jahre, das gibt's doch nicht. Ich bin da nicht ungeschickt, ich bin nicht botschert und ich werde das wirklich mit voller Kraft angehen. Das muss doch innerhalb von einem Jahr muss das stehen. Mhm. Im Endeffekt waren es, glaube ich, ziemlich genau die 3 Jahre.
Ah ja, sehr weiser Freund.
Aber, ja, ja, und dann muss ich sagen, war das immer nur mit Ach und Weh. Also, weißt du, das war dann immer so, wovon werden wir im nächsten Monat leben. Aber wie gesagt, das ist dann schon gegangen. Es war auf dünnem Eis nach 3 Jahren, aber das Eis hat mehr und mehr getragen, sagen wir es mal so. Und Gott sei Dank, also durch die Jahre, muss ich sagen, wirklich Halleluja, das ist absolut nicht selbstverständlich. Man lernt, gerade weil man weiß, wie schwierig das ist, gerade am Anfang, wie mühsam das ist, lernt man das umso mehr dann zu schätzen, wenn das so weit funktioniert, dass man davon leben kann und dass Frau und Kinder auch ein Leben haben und ja, und nicht hungern und darben sozusagen, sondern dass es einfach rund geht. Das ist das Wichtigste, das passt.
Und heute hast du ja schon noch viel mehr gemacht. So, du bist jetzt Märchenerzieher, du gibst aber auch Seminare, du machst auch international was, du machst auch Programme, wo du nicht nur österreichisch redest, sondern wo auch kroatisch, türkisch dabei ist. Also du entwickelst dich ja ständig weiter. Was sind denn so aktuell deine Herzensprojekte? Was ist so das, was ja, du aktuell machst?
Naja, du hast ja schon angesprochen, gerade die zweisprachigen Programme, die faszinieren mich ungeheuer. Ja. Mhm. Im Moment sind wir gerade dabei, ein Buch abzuschließen, ja, mit Geschichten rund ums Jahr, mit Rezepten von meiner lieben Frau rund ums Jahr und mit einfachen, ganz einfachen Brauchtumsformen rund ums Jahr. Ja. Mhm. Das ist auch ein Haufen Arbeit. Ja. Mhm. Naja, und das sind eigentlich für mich wirklich die wesentlichsten Projekte.
Also du schreibst gerade ein Buch, zu zweit schreibt ihr das sozusagen?
Ganz genau macht man es eigentlich zu dritt, oder eigentlich zu viert, wenn man es genau nimmt, denn die Ursula, meine Frau, schreibt die Rezepte und das Lustige war, dass wir eigentlich durch Facebook auf die Idee gekommen sind, weil wenn ich da Rezepte oder Essensfotos von meiner Frau eingegeben habe, dann waren da gleich Resonanzen. Die haben gesagt, was ist denn das? Das schaut so gut aus, das Rezept hätten wir gern. Mhm. Ja, und wir haben uns dann gedacht, naja, dann machen wir ein Buch, denn das sind oft ganz einfache Sachen. Also ich sage mal, zum Beispiel irgendein Grießschmarrn mit Apfelmus. Ja? Mhm. Also eigentlich nichts Besonderes, aber für viele Leute ist das ganz was Besonderes. Ja? Mhm. Naja, und so ist das entstanden. Und unsere älteste Tochter, die Heidemarie, die macht das Artwork für das Buch. Ja? Mhm. Und die Agnes Ofner, die lebt in Wien, die macht Illustrationen dafür. Ja? Mhm. Also wow. Eigentlich sind wir da zu viert, wenn wir so wie am Werken.
Ein ganzes Projekt dran, naja. Und zu deinem anderen Herzensprojekt, also dieses Zweisprachige, das würde ja für viele, die das nicht kennen, jetzt schon mal schwer verständlich sein. Also das sind dann zwei Menschen auf der Bühne, der eine spricht Türkisch, der andere Deutsch. Wie bist du zu dem gekommen? Wie überhaupt die Idee? Und ja, erzähl mir bitte ein bisschen kurz davon.
Naja, der Punkt war der, ich bin eigentlich in der Türkei zum Erzählen gekommen. Mir hat dort diese Erzähltradition wahnsinnig fasziniert und ich war dort, habe gesehen, dass da für Erwachsene erzählt wird und dass da unglaubliche Geschichten erzählt werden. Unter anderem ganz absurde, ganz bizarre Geschichten vom Nasreddin Hodža, die sind so kurz und so pfiffig. Und ich habe mir dann gedacht, in Österreich ist für mich der Schwerpunkt natürlich alpenländische Überlieferungen, österreichische Volksmärchen, denn um die hat sich eigentlich damals niemand gekümmert. Mhm. Aber haben wir dann irgendwann einmal gedacht, diese türkischen Geschichten, die jucken mich auch, weil die einfach so pfiffig sind und einfach das Denken so anregen. Und gerade heutzutage, wo man wahnsinnig viel mit dem Kopf arbeitet, sind solche Geschichten, finde ich, unheimlich wichtig und unheimlich befruchtend. Und ja, die Leute sind Gott sei Dank auch wirklich begeistert davon. Und ich habe mir dann gedacht, viel schöner war es, ich kann ja nicht türkisch, aber wenn man den originalen Klang von den Geschichten, also die Sprachmelodie, wenn man die auch hört, da haben wir gedacht, da war es umso schöner. Und ich habe mich dann umgehört und gesucht, ob es einen gibt, mit dem ich erzählen konnte. Und das war gar nicht so einfach. Und über 7 Ecken, Gott sei Dank, hat sich der Kontakt ergeben zum Mehmet Talkelic. Und der Mehmet ist erstens ein unglaublich lieber und herzlicher Mensch und ein grandioser Erzähler. Und so haben wir miteinander angefangen, vor schon wieder einer kleinen Ewigkeit, über 15 Jahren. Ja, so lange ist das schon wieder her. Und ja, und nachdem das mit Mehmet so lebendig und ja, einfach so ein Vergnügen ist, weil einfach da eine fremde Sprache in einer fremden Sprache erzählt wird und jeder, der zuhört und der kein Wort Türkisch kann, versteht sofort, worum es geht. Das ist das, was mich so dran fasziniert, an diese zweisprachigen Programme. Und da haben wir gedacht, na ja, da wäre es natürlich schön, das in andere Sprachen zu machen. Und dann war eine Anfrage, ob wir im Böhmerwald nicht tschechisch-österreichisch erzählen könnten. Da habe ich gesagt, ja, wenn es wen habt. Und da gibt es in Prachatitz eine tschechische Erzählerin, die Helena Svobodova, mit der, ja, habe ich jetzt schon, da erzähle ich jetzt auch schon wieder, ich glaube, 13, 14 Jahre, immer wieder mal im Böhmerwald beim Kulturfest tschechisch-österreichisch. Naja, dann hat es sich ergeben, dass eine Anfrage gekommen ist aus Salzburg, ob es nicht möglich wäre, serbisch-österreichisch zu erzählen oder bosnisch oder kroatisch-österreichisch. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber da braucht sich jemand, der mit mir erzählt, der sich traut, auf die Bühne zu gehen und zu erzählen und der das auch drauf hat, das kommt ja auch dazu. Mhm. Und die haben gesagt, ja, da gibt es eine gewisse Jasmina Maksimovic. Und die Jasmina, muss ich auch sagen, das hat sich so entwickelt, die ist bei uns fast schon ein Teil der Familie, obwohl wir uns ganz selten sehen, weil sie mit unseren Töchtern auch so gut kann. Und ja, und seither erzählen wir auch serbisch-österreichisch, bosnisch-österreichisch, kroatisch-österreichisch. Und heuer sind wir wieder in der Chorwoche in Wien im Rathaus mit einem serbisch-österreichischen Erzählprogramm.
Sehr interessant.
Ja, und so hat sich das nach und nach entwickelt. In Russland haben wir russisch-österreichisch erzählt mit der Annetta Pichler, grandiose Harfenistin, die etliche Sprachen spricht, weil sie in Litauen auf die Welt gekommen ist und am Mozarteum in Salzburg studiert hat. Die haben auf der Harfen begleitet und ich habe gesagt, hey, du kannst Russisch, du kannst Polnisch, du kannst Litauisch. Wir könnten doch auch miteinander erzählen, weil da eine Anfrage war aus Wels, aus der Stadthalle. Sagt sie, ja, warum nicht? Sag ich, na, probieren wir es. Und das hat so gut hingehauen. Jetzt habe ich das dann dem Kulturforum angeboten in Moskau. Dann haben wir in Moskau erzählt, im Haus der Kultur. Also, so ergeben sich immer wieder Erzählprojekte. Nur, man muss natürlich auch dahinter sein. Ja? Und wie bei jedem Beruf gleich, ob man Märchenerzähler ist oder, ich sage jetzt einmal, vielleicht Kunsthandwerker, Tischler, ganz gleich, was man macht. Ich glaube, heutzutage reicht es nicht, dass man sich hinsitzt und was hoffentlich gut macht. Man muss das auf gut Deutsch auch präsentieren können. Und das war mir von Haus aus klar. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, die muss funktionieren, denn sonst ja, sitzt man da und, ja, und schaut wahrscheinlich traurig aus, weil sich vielleicht niemand meldet, wenn die Leute nicht wissen, dass dieses Angebot gibt, sozusagen.
Ja. Mhm. Dass es überhaupt einen Märchenerzähler gibt. Ja. Interessant. Ja. Jetzt habe ich zwei Punkte, wo ich gerne einhaken würde. Also erstens, vielleicht würde ich ganz kurz für die Zuhörer erklären, die noch nicht kennen, wie so ein zweisprachiges Programm ausschaut, weil ich mir am Anfang auch gedacht, wie soll das funktionieren? Also da reden dann, also das geht ja nicht. Und dann, es gibt ja auf YouTube Videos von dir, also das kann man sich anschauen. Aber vielleicht ganz kurz, dass wir das erklären. Also da spricht dann die eine Person und dann sprichst du wieder auf Deutsch, also die eine Person zum Beispiel auf Türkisch, dann sprichst du auf Deutsch und du paraphrasierst, wiederholst ein paar Sachen, die sie auf Türkisch gesagt hat. Und dadurch ist es sozusagen dann auf Deutsch verständlich, obwohl der halbe Text auf Türkisch ist. So, das würde ich das umschreiben.
Genau so ist. Wobei wir schauen, und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich das vorher schreibe, ist eigentlich wie ein Drehbuch, ja, dass ich eben nicht das eins zu eins wiederhole, sondern dass das weitestgehend in einem Dialog passiert. Ja. Und dadurch, und das ist ganz wichtig, ausnahmslos, wirklich ausnahmslos mit Oli, mit die zweisprachig erzähle, verstehe ich mich unheimlich gut. Also wir sind wirklich, Gott sei Dank, Oli wirklich befreundet. Und das ist ganz wichtig, dass man spürt, dass zwei Leute kennen miteinander, denn dann kann man aufeinander eingehen, dann funktioniert das Wechselspiel. Ich meine, natürlich, würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch, wenn man sie nicht mag, wird es funktionieren, wenn man das halbwegs professionell macht. Aber es wäre vielleicht schwieriger und ich sage mal, menschliche Obertöne würden vielleicht fehlen, die da sind, wenn da zwei auf der Bühne stehen, die sie so auch gut verstehen.
Ich frage auch gerne nach dem Erfolgsrezept von den Menschen, die ich interview. Jetzt habe ich bei dir schon zwei Sachen rausgehört. Also du arbeitest eben gern, und also die Harmonie muss passen, es sind Freunde von dir, mit denen du arbeitest, und du hast auch gesagt, eben man muss da irgendwie schon dahinter sein. Also von selber geht es nicht, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, also nicht nur beim Thema, bei der eigenen Kompetenz, sondern auch am Marketing sozusagen. Jetzt rückblickend, was würdest du sagen, war dein Erfolgsrezept? Du hast ja doch deinen eigenen Beruf erfunden. Und ist ja nicht so leicht, mit den Hürden, bürokratisch und so weiter. Was war der Erfolgsrezept, dass du da jetzt stehst, wo du heute stehst?
Ehrlich gesagt, ich tue mir da direkt hart, und zwar deshalb, weil, weißt du, das ist ständig immer nur ein Prozess. Und Erfolgsrezept ist immer die Frage, was ist Erfolg? Der Punkt ist, wir haben einfach nach Kräften dran gearbeitet, dass aus dem Ganzen was wird. Und ich muss dazu sagen, das wäre sicher nicht möglich gewesen, wäre nicht von der ersten Minute weg meine Frau, die Ursula, da genauso dazugestanden. Und wir haben miteinander immer an einen Strang gezogen, wie man so schön sagt beim Heiraten, in guten und in schlechten Zeiten. Und weil natürlich hat man oft genug Zeiten, wo man sich denkt, scheiße, wie soll das weitergehen? Wie wird das werden? Weißt? Und das sind aber meines Erachtens die Nagelproben. Weißt? Das ist auch, und das ist die Genie als Erzähler, dass gerade in dem Märchen ja das alles drinnen ist. Da hat die Heldin und der Held eine Situation, wo der nur mal nur da sitzt und rät. Und sie denkt, es geht nicht mehr weiter, was soll ich tun? Und am Verzweifeln ist. Aber wie es so schön heißt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und auf einmal taucht da was auf. Und was für mich, das muss ich schon sagen, jetzt durch die Jahre, ich mache es jetzt seit über 30 Jahren, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Gott sei Dank wir eigentlich zu allem, mit dem wir zum Tun haben, eine sehr herzliche Verbindung haben. Das gilt für die Veranstalter, das gilt für die Leute, mit denen ich sonst zusammenarbeite. Und das ist was, was mir sehr wichtig ist und was auch jetzt unabhängig von Erfolg oder Nicht-Erfolg, vom Finanziellen und so weiter, einfach das Leben einmal grundsätzlich sehr viel schöner und sehr viel leichter macht. Weißt, dass du einfach auch zum Beispiel, das kann auch passieren und das ist natürlich auch passiert, dass du wo eine Veranstaltung hast und dann hast du einen ganz einen schwachen Besuch. Ja? Und dann redest du ja zusammen mit dem Veranstalter, wenn du siehst, der kleine Kulturverein, wir haben nie wen hängen lassen. Weißt? Und das ist auch was, weißt du, das redet sich immer dumm. Ja? Weil sonst hast du schnell einen Ort der verbrannten Erde, dass die sagen, bah, damals sind wir mit dem eingefahren, also nie wieder. Weißt? Oft ist dann was anderes, wo du sagst, das war wirklich ein Pech mit dem Termin und die Umstände und die Witterung hat nicht passt. Ja, aber wir haben eine Lösung gefunden und den holen wir wieder. Weißt? Und so haben sie oft aus wirklich Abende, die eigentlich salopp gesagt, zumindest vom Besuch her, in die Hosen gegangen sind, oft Sachen entwickelt, die nachher grandios waren.
Also das heißt, du bist da auch dran geblieben, bist mit den Leuten in Kontakt gegangen und ja, dadurch hat sich dann oft doch das Negative doch nochmal transformiert, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, und es war immer wieder so, dass Sachen passiert sind, als typisches Beispiel. Einer von den allerersten Erzählterminen war in einem Kindergarten da im Salzkammergut, ja? Im Freien. Ja? Und ich damals noch relativ unerfahren, kam hin, super im Freien. Wunderschöner Tag, herrlich passt alles. Ja, der Kindergarten war wunderschön, der Garten war wunderschön, nur, dass da unmittelbar dahinter die Salzkammergurtbahn vorbeigeht und da die Gleise sind, wo dann alle, sage ich mal, mindestens 5 oder höchstens 10 Minuten Personenzug durchrasselt oder gar ein langer Güterzug und der Nachbar ist am Rosenmann mit seinen lauten motorisierten Rosenmäher. Das war weniger lustig und das war extrem mühsam. Und da war eine Frau, eine ältere Frau, die war mit einer solchen Hingabe und Begeisterung dabei und ich habe geschaut, dass ich natürlich die Kinder alle mit einbeziehe, habe mir aber voll eingehängt, vor allem auch für die Frau, weil ich gemerkt habe, mit welcher Innigkeit und Begeisterung die dabei ist. So. Also der Nachmittag war für mich, ich war nachher fertig, ich war streichfähig. So. Eine Zeit drauf kommt ein Anruf, meine Frau ruft mich an und sagt, du komm heim, da hat sich ein Mann angemeldet, der kommt von Basta. Und Basta war damals, ist schon Jahre her, was der diese furchtbare Illustrierte, die es da gegeben hat. Und ich mir denkt, oh mein Himmels Willen, wenn die da irgendeinen Wahnsinnsbeitrag machen, dann kommt der, sagt, grüß Gott, Herr Wittmann, Sie werden nicht wissen, warum ich komme, sage ich, nein, sagt er, ich komme von der Passauer Neuen Presse. Also nicht Basta, sondern Passauer Neue Presse. Sag ich, aha. Sagt er, wissen Sie, mir hat eine Frau mit Begeisterung erzählt, das ist eine deutsche Jüdin, die in Prag lebt, die hat Auschwitz mitgemacht, hat sich aber immer für Märchen begeistert, gerade auch die Grimmschen Märchen. Und ihr Mann ist Ischler, ist schon verstorben und einmal im Jahr ist im Salzkammergut in Ischl und da hat es innegehört in dem und dem Kindergarten. Und sie war so begeistert, weil sie gesagt hat, Märchen ist eins, aber die erzählt kriegen und gut erzählt kriegen ist wieder ganz was anderes. Und der hat er gesagt, und die hat er gesagt, die hat mich so sehr auf sie hingewiesen, dass ich mir gedacht habe, den muss ich mir jetzt anschauen. Und der hat dann einen Mordsbeitrag in der Passauer Neuen Presse über meine Arbeit geschrieben. Ja. Also das war halt eine wirklich glückliche Fügung, aber das war irgendwie so typisch, weil genau in der Situation, die so schwierig war, war halt die dabei. Und sowas ist mir immer wieder passiert, dass man manchmal Situationen hat, wo man sich denkt, boah, was wird das werden? Aber es hilft nichts, wenn man sich voll einhängt, dann ist oft wirklich gerade da mitunter wer dabei, wo dann auf einmal 4, 5, 6 Türen aufgängen, die wieder wahnsinnig hilfreich sind.
Ja, ja, das ist fein, du nimmst schon meine Fragen mehr oder weniger vorweg. Was ich ganz oft gerne frage, ist, was so das größte Scheitererlebnis war, die größte Herausforderung im Laufe der Karriere und wie man damit umgegangen ist. Gibt es da andere Geschichte, anderes großes, ja, vielleicht Scheiterlebnis oder was wirklich schiefgegangen ist?
Ja, natürlich gibt es da immer wieder welche, wobei, ehrlich gesagt, Gott sei Dank verdrängt man ja manches und vergisst das und das. Es ist auch oft ganz hilfreich, sage ich mal. Aber ich werde es nie vergessen, einmal, da habe ich bei einer, ich glaube, diamantenen Hochzeit erzählt. Ja? Und ich muss dazu sagen, das ist auch Teil meiner Arbeit, dass ich mit den Leuten vorher ganz genau rede. Ja? Und ganz genau frage, weil es gibt Leute, die rufen an und sagen, ja, grüß Gott, bist du oder sind Sie der Märchenerzähler? Und ich sage, ja, wir warten da und da eine Stunde, was kostet die? Und ich sage, hey, Entschuldigung, aber jetzt reden wir mal, worum geht's denn? Was wollt's denn überhaupt? Und dann können wir auch gerne über das Geld reden, aber zuerst muss ich mal wissen, worum es geht. Und erzähle ich da für einen Sportverein oder ist das eine Veranstaltung im Wiener Konzerthaus? Ich meine, wir haben da und dort schon mal erzählt. So, nein, es war das und das. Ihr kommt jetzt, reden wir mal und dann gibt Sachen, wo ich sage, tut mir leid, da bin ich der falsche Mann. Ich glaube, ihr werdet nicht glücklich mit mir. Und auf gut Deutsch gesagt, da ist wirklich schade, nämlich um euch einen Aufwand, weil ihr seid frustriert. Und für uns, also für mich und für die Musiker, die ja meistens dabei sind, wird das auch keine schöne Geschichte werden. Und oft ist dann so, dass man redet und eine Form findet, wie das funktionieren kann. Und da war es halt auch so, dass eine Frau angerufen hat, ihre Eltern haben diamantene Hochzeit. Und ob ich da erzähle, dann habe ich gesagt, und interessieren Sie die wirklich dafür? Passt die? Ja, ja, unbedingt. Die werden ganz selig sein. Märchen taugen einer voll und die sind sicher ganz begeistert. Okay. Ich bin hingekommen, habe dort erzählt. Und dann war da, das waren lauter ödere Leute, da war unter die Gäste ein Mann, der war halt so salopp gesagt der Schmähführer. Ne? Mhm. Und der war in seiner Platzhirschen-Mentalität durch mich irgendwie gestört. Ne? Mhm. Und hat beim Erzählen, und ich habe genau überlegt, was ich denen erzähle. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, ich bin kein Humorist. Ich meine, die Geschichten sind unterhaltsam, sie sollten unterhaltsam sein, aber das sind keine billigen Schmäh, das sind keine tiefen Witz, und das ist nicht meine Welt. Ich bin kein Humorist. Und der hat da immer die tiefsten Meldungen dazu lassen. Also wirklich, es war furchtbar. Und ehrlich gesagt, mir war das direkt peinlich, weil man dachte, mein Gott, du bist schon ein alter Mann und im Grunde deines Herzens der unglaubliche Depp. Ja? Also du bist nicht weise geworden im Alter, wie man es ja wünscht und erhofft, sondern du bist eigentlich ein Mensch, der, man kann nicht nur sagen, ein Kind, weil ein Kind nicht so dumm ist. Kinder sind gescheit. Und du bist das leider nicht. Das okay. Habe ich nicht gesagt, wenn man nur denkt. Mhm. Nur, ich gehe gern ein auf Leute. Weißt du, wenn so Zwischenrufe oder was kommt, taugt mir, wenn das passt. Weißt du, wunderbar, gehe ich wirklich gern ein drauf. Nur, das war mir zu tief. Weißt du, da kannst du nicht drauf eingehen, weil dann leidet das Ganze. Weißt du, dann sinkt einfach das Niveau von der ganzen Geschichte. Und dann wird es wirklich tief und billig. Mhm. Und ich habe dann irgendwann aufgehört und habe gesagt, weil natürlich sind die anderen dann auch ein bisschen unruhig geworden, habe ich gesagt, wisst, ich erzähle nicht für mich. Ich erzähle gern für euch. Und ich habe mir genau überlegt, was ich für euch erzähle. Und wenn es euch gefällt, dann erzähle ich weiter gern für euch. Wenn es euch aber nicht gefällt, dann macht es mir nichts, wenn ich aufbreche und heimfahre, weil ich will weder euch da jetzt das Fest vertun und selber, habe ich gesagt, muss ich es auch nicht haben, wenn es euch nichts gibt. Ja? Mhm. Und damit war der natürlich jetzt einmal, weil die Leute sagen, nein, unbedingt, und damit war der einmal mundtot gemacht. Weißt, aber das war notwendig, das auszusprechen. Ja? Mhm. Weil es gibt dann halt Situationen, wo man sagen muss, nein, unter die Voraussetzungen geht es halt nicht. Weißt? Das ist so wie, ich weiß auch nicht, du kannst auch kein Kammerorchester bei einem Kinderfest neben einer Hüpfburg spielen lassen. Weil erstens werden die Kinder mit dem Kammerorchester keine Freude haben und zweitens, wenn das Kinder sind, die gern musizieren und die vielleicht, auch gerne mal ein Stück von einem Kammerorchester hören, wird das neben der Hüpfburg nicht funktionieren. Ja. Ich sage da jetzt alles extrem gesprochen. Und das ist das um und auf, einfach auch zu wissen, wo man richtig ist und wo nicht. Und dabei ist mir aber schon wichtig, das muss ich auch sagen, und das taugt mir auch für unglaublich viele verschiedene Leute und für verschiedene Gruppen zu erzählen. Und es gibt wirklich fast nichts, wo wir noch nicht erzählt hätten. Also da gibt es wirklich unglaubliche Geschichten, wo man, wenn man sich gut vorbereitet, immer einen Zugang findet und den Leuten auch einen Zugang eröffnet. Ja. Mhm. Aber ich sage eine Hausnummer, in einem Bierzelt brauchst du natürlich nicht anfangen.
Ja, ja. Also wissen, wo man seine Qualität am besten leben kann und dann das Beste geben.
Mhm. Ja, und weißt, und es gibt da so eine Geschichte, wo einer klagt, dass er als Schmied, das was er macht, so als Goldschmied, dass er das nicht verkaufen kann. Und er geht zu einem Weisen und der Weise sagt, weißt du was, geh auf den Markt und verkauf das Geschmeide da, was du gemacht hast, aber verkaufst nicht unter 1000 Golddukaten. Mhm. Und der geht auf den Markt und die Leute kommen und die fragen, was das kostet und er sagt 1200 Golddukaten, damit er nur einen Spielraum hat zu handeln. Mhm. Und die schaut ihn an und sagt, bist du vollkommen geistesgestört? Ich meine, das für 1200 Golddukaten, da braucht man gar nicht mehr weiterreden. Naja, und er verkauft natürlich nichts und kommt zurück zu einem Weisen und der fragt ihn, was er erlebt hat. Er erzählt ihm das und der Weise sagt so, und jetzt passt auf, und jetzt gehst du in die und die Stadt zu dem und dem Kaufherrn und bittest ihm das Geschmeide an. Und er geht in die Stadt und er kommt zu dem Kaufherrn, und das ist einer, der mit Geschmeide vertraut ist, bittet ihm das zum Kauf, und der sagt, tut mir leid, ich kann es nicht nehmen. Und er sagt, ja, aber ich habe noch nicht einmal einen Preis gesagt. Sagt er, ja, aber wenn ich mir das so anschaue, das ist so schön gearbeitet, das ist so kostbar. Also ich weiß nicht, ob ich den Preis zahlen kann, weil unter 10.000 Golddukaten würde ich das auf keinen Fall verkaufen. Weißt du, und das sind halt immer die zwei Punkte. Für die einen ist was eine Chance, wo einer jeder Euro erlaubt ist, das den hergeben, und für die anderen ist es eine kostbare Geschichte. Und beim Erzählen ist das natürlich extrem so. Dem anderen gibt es gar nichts und das ist einfach so, das, mit dem muss man leben, das muss man akzeptieren, und der andere ist wieder selig begeistert. Und es hat keinen Sinn, dass man jetzt sozusagen, wenn denn das überhaupt nicht interessiert, dass man den da jetzt, sage ich einmal, belästigt damit oder zwangsbeglückt. Natürlich schaue ich, wenn Leute sich hart tun, dass sie einen Zugang finden, und das gelingt eigentlich ja meistens. Mhm. Aber wenn das wo ist und in einem Rahmen ist, wo es einfach überhaupt nicht passt, dann hat es einfach keinen Sinn.
Mhm. Das ist sehr spannend. Jetzt würde ich gerne ein bisschen zurückgehen, die Zeit ein bisschen zurückdrehen und einmal ganz an den Anfang gehen. Und zur Frage, die ich gern und oft stelle, ist, was ist denn so deine erste Kindheitserinnerung?
Boah, die erste Kindheitserinnerung ist, glaube ich, die, wenn ich mich so recht erinnere, dass ich rot gesehen habe. Okay. Und ich bin nämlich wirklich, das hat mir die Mutter erzählt, ich bin im Pfrosen gefallen, wie man sagt. Aha. Das sind irgendwie so Schüttelkrämpfe. Und ich kann mich noch dunkel erinnern, dass die Mutter vollkommen geschreckt war. Sie hat mir am Arm gehalten und ich habe rot gesehen. Wirklich ein schönes Rot.
Okay. Oh, war das lebensbedrohlich oder was war denn in dem Moment? Die
Mutter hat so empfunden, also sie war vollkommen aus dem Häusl. Für mich war das nicht wirklich furchtbar. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ist die erste bewusste Erinnerung.
Wie alt warst du da?
Boah. Keine Ahnung, da war ich noch ganz klein. Also, wie ist man da? Keine Ahnung, irgendwie anderthalb oder was. Also irgendwie wirklich noch ganz klein.
Ganz jung, ja.
Ganz jung.
Okay. Und dann einige Jahre später, was war so, was würdest du als Kind werden? Was war als Kind so der Traumberuf?
Zuerst Lokomotivführer und dann Pfarrer.
Ah ja. Okay, aber jetzt ist spannend. Du Pfarrer erzählen ja auch viel, und du bist jetzt auch Märchenerzähler. Warum Pfarrer?
Ja, das hat mich halt begeistert. In der Kirche, so das Messlesen. Und ich habe ministriert. Und irgendwie, meine Mutter war sehr katholisch. Und dadurch war ich natürlich katholisch geprägt. Und ja, und irgendwie hat mich das begeistert. Und vielleicht auch, weil für meine Mutter hätte es natürlich nichts Schöneres geben, als dass der Bub Pfarrer wird. Ja. Also Priestermutter, das war für sie das Allerschönste gewesen, aber ich glaube, sie hat es im Endeffekt, ja, sie war ganz zufrieden, dass so gekommen ist und nicht anders.
Ja, fein. Das heißt, deine Mutter lebt noch, sie hat noch Kontakt?
Nein, sie ist vor jetzt schon wieder 14 Jahren verstorben. Okay. Ja. Und aber wie gesagt, wir haben bis auf zuletzt einen guten Draht gehabt, und ja, und vor allem wäre ich sicher nicht Märchenerzähler, hätte sie uns nicht so viel erzählt. Und insofern ist sie ja eh eigentlich dran schuld, also die Auslösung. Schuld kann man da gar nicht reden, so katholisch bin ich nicht mehr.
Ja. Das wäre interessant. Was hast du von deinen Eltern, also Vater, Mutter, mitbekommen, was du jetzt heute im Beruf brauchst? Also das eine natürlich, okay, sie hat viel erzählt, Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, okay, das waren eigentlich essentielle Dinge, die du heute im Beruf, in deiner Berufung benötigst?
Ich muss dazu sagen, ich bin vaterlos groß geworden, eben bei meiner Adoptivmutter, die für mich meine eigentliche Mutter ist. Und was das war, was für mich das Beste und Größte und Wichtigste war und ist, das war natürlich die Nestwärme. Und weil wir haben eigentlich nicht viel gehabt, eigentlich gar nichts. Wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, und sie ist arbeiten gegangen, damit es uns sozusagen durchbringt. Und aber es hat nie an menschlicher Wärme gefehlt. Und ja, und wie gesagt, und dann, wie ich ein bisschen größer geworden bin, ist mit uns Kindern spazieren gegangen, hat gestrickt beim Spazierengehen und hat dabei Geschichten erzählt. Und wir waren so 10, 15 Kinder aus dem Dorf um sie herum. Und ich meine, das ist ja, heutzutage hört sich das wirklich an wie ein Märchen, weil das gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Erstens, man sieht kaum 10, 15 Kinder auf einmal auf der Straße. Und ja, und zum anderen, dass da wer irgendwie einfach so mit Kindern spazieren geht und denen dabei Geschichten erzählt und vielleicht dann nur, wie es bei ihr war aus ihrer Kindheit und was sie erlebt hat an unglaublichen Dingen, das ist ja halt absolut, also wenn sowas passiert, dann ist das ein unglaublicher Glückspilz.
Ja, das ist sehr spannend. Und du hast dann, also warst du praktisch einer von, also waren es ja mehrere Kinder, mehrere Adoptivkinder, oder waren das dann,
Nein, nein.
wie
Ich war in dem Fall der Einzige, aber
Ah, okay, im
im
Dorf,
Dorf
ja,
waren
okay.
so viele Kinder von den Nachbarn.
Ah ja, okay, okay. Und dann war ja, also du bist dann jetzt gleich Märchenerzähler geworden, du hast ja, wie du schon sagst, so herumgejobbt. Wie hat sich das ergeben? War das erfüllend oder wie, ja, wie war so der Weg bis dorthin, wo du dann schlussendlich gelandet bist?
Naja, wann es genau betrachtet, dann war eigentlich alles, auch wenn es mitunter zach war, durchaus so, dass man muss sagen kann, erfüllend war und mir grundsätzlich taugt hat. Und vor allem habe ich viel gelernt dabei. Und weil ich habe zum Beispiel als Landarbeiter gearbeitet, das war was, das hat mir damals zum Teil nicht so richtig taugt. Also das war wirklich mühsam. Aber man lernt natürlich auch wahnsinnig viel. Und weil wir haben da nur als Beispiel im Frühjahr Baum gesetzt auf der Indoor-Autobahn. Boah, da war es kalt. Der Schnee hat, den hat es dahertrieben. Ich war der mit dem Lastwagen gefahren ist, mit so einem kleinen Lastwagen. Und da haben wir den Motor rennen lassen, dass wir bei der Heizung die Bier zubestellen, damit wir in der Pause ein warmes Bier trinken können.
Okay.
Also, das war wirklich mühsam zum Teil. Und wenn du da tagelang tausende Bäume setzt, das ist nicht wirklich lustig. Und oder im Sommer dann das Stroh schleppst bei der Hitze. Also das war wirklich schon mühsam, aber es war eine unglaublich wichtige Erfahrung.
Wichtig für was oder was glaubst du, hast du damals gelernt?
Naja, wichtig, erstens, wie mühsam, dass man sich sein Geld verdienen kann. Auch, und ja, und zum anderen war es für mich wichtig, damals war gerade so diese ganze Biowelle im Kommen und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht werde ich Biobauer. Wenn man denkt, das kann doch was sein, das ist doch erstrebenswert, wenn man da Selbstversorger ist und so weiter, dann hat man sicher ein gutes Leben. Nur da habe ich gemerkt, die ganze Zeit draußen arbeiten und das wollte ich da ausprobieren, darum habe ich es auch gemacht. Da habe ich gemerkt, hoppala, das ist nicht das meine. Und was, da muss geboren sein, du musst von klein auf damit vertraut sein, gerade als Biobauer, mit den ganzen Gegebenheiten. Du musst, wie man bei uns sagt, einen Fuchtel haben. Und hast den nicht, dann ist es wirklich, wirklich nicht so einfach, dass man da reinwächst.
Vielleicht ja, in der Jugendphase oder vielleicht war es auch schon früher oder später. Wo in deinem Leben hast du das erste Mal dein Denken nachhaltig verändert? Wann war das erste Mal so vielleicht so ein Aufwacherlebnis oder irgendwas, wo du sagst, aha, jetzt schaut die Welt ein bisschen anders aus?
Boah, ich würde sagen, wie ich mit diesen türkischen Geschichten vertraut worden bin. Die haben mich derartig begeistert, dass ich mir gedacht habe, boah, man denkt, also Wissen und Erkenntnisse und Lebenserfahrungen in Form von Geschichten weiterzugeben, die ist wirklich eine unglaublich pfiffige Art und das hat mich echt begeistert. Und darum bin ich dann auch dort hingefahren, weil ich mir das einmal anschauen wollte in Natura. Ja. Mhm. Und das, ja, also war wirklich was, glaube ich, was mein Leben ganz grundlegend verändert hat. Ja. Mhm.
Hast du da so eine Lieblingsgeschichte auf Lager, die du erzählen könntest?
Ja, warte, ich muss nur ganz geschwind jetzt, ich habe gesehen, bei mir wird der Akku vom Laptop schon klar. Den hänge ich jetzt geschwind an. Mhm. Damit da nicht das oft ausgeht. Und bei der Gelegenheit werde ich einen Schluck Wasser trinken. An welche Geschichte denkst du da? Wie soll das sein? Oder?
Das ist also eben Entwicklungsgeschichte, also wo Lebensweisheiten weitergegeben werden und eben türkischen Ursprungs so. Doch, ja, das wär spannend.
Da gibt es eine wunderbare Geschichte, die, muss ich sagen, begleitet mich eigentlich auch eigentlich von Anfang an, seit ich Erzähler bin und eigentlich schon davor, weil die Geschichte hat mich auch so begeistert, wie ich damals in Türkei gefahren bin. Da gibt es eine orientalische Geschichte von einem gewissen Moschut. Und dieser Moschut, das war ein einfacher Beamter und das heißt, er war zuständig für Maße und Gewichte, aber er war auch, wenn man so will, ein sehr religiöser Mensch, also eigentlich einfach, heute sage ich mal, spirituell Suchender. Und also er war nicht festgelegt jetzt auf irgendeine Religion oder so. Er wollte sich einfach mit dem Göttlichen vertraut machen. Und auf diesem Weg, da hat er einmal bei der Nacht einen Traum gehabt. Und da ist ihm der Kidr untergekommen. Und der Kidr ist da in der Überlieferung ein grüner Engel. Das ist sowas wie der innere Führer. Und das ist was ganz Besonderes, wenn dann dieser Kidr im Traum unterkommt. Und der hat zu dem Moschut gesagt, verheißungsvoller Mensch, geh morgen auf die Brücke unten über den Fluss und spring von der Brücke ins Wasser. Ja, in der Früh ist der Moschut munter geworden und er war ganz baff. Ihm ist der Kidr untergekommen im Traum, der grüne Engel. Ja, also wie gesagt, das ist was ganz, 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 ganz Besonderes. Und er hat keine Sekunde überlegt, hat die Arbeit gekündigt, ist runtergegangen auf die Brücken über den Fluss und ist von der Brücken ins Wasser gesprungen. Jetzt hat es dabei nur ein Problem gegeben. Der Moschut, der hat nicht schwimmen können. Naja, und wie er da im Wasser kämpft, dass er nicht untergeht und rudert mit den Händen, da hat ihn ein Fischer gesehen und der ist mit dem Boot rübergefahren und hat gesagt, jetzt sag ich mal, was machst du da, warum bist du ins Wasser gesprungen? Und der hat gesagt, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, komm raus, und er hat ihn gepackt bei den Händen, hat ihn rausgezogen und der Fischer hat ihn mitgenommen und hat ihm das Angeln beigebracht und überhaupt das Fischen und hat gesagt, du kannst mir helfen, ich kann irgendwelche Hilfen brauchen bei der Arbeit. Und der Moschut, der hat jetzt bei ihm gearbeitet und hat ihm das Lesen und Schreiben beigebracht, dem Fischer, und der Fischer hat ihm das Fischerhandwerk beigebracht. Und so hat er eine Zeit gelebt bei dem Fischer und wie es ja um war, da erscheint ihm im Traum wieder der Kidr. Und der Kidr, der hat gesagt, verheißungsvoller Mensch, brich morgen in der Früh auf und geh auf der und der Straßen in die und die Richtung. Na, der Moschut, der ist in der Früh aufgebrochen, zeitig vor Sonnenaufgang, ist auf der und der Straßen in die und die Richtung gegangen und da kommt ihm ein Bauer entgegen mit seinem Wagen und der hat gesagt, hey, was machst denn du da? Wo gehst denn hin? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, dann komm mit, ich kann einen Gehilfen brauchen, ich brauche einen Knecht, der mir hilft bei der Arbeit. Wow, da ist der Moschut mit ihm mitgegangen. Hat ihm geholfen bei der Arbeit, hat auch den Bauern allerhand beigebracht. Naja, und so hat er jetzt gelernt, wie es hieß, wenn man einen Bauernhof führt und betreibt. Ne? So ist wieder ein Jahr vergangen und da erscheint ihm im Traum wieder der Kittel. Und der hat gesagt, verheißungsvoller Mensch, pass auf, geh morgen in der Früh zeitig vor Sonnenaufgang in die und die Stadt und melde dich bei dem und dem Kaufmann. Das hat er gemacht, der Moschut. Und wie er dorthin gekommen ist, da hat er gesagt, er ist geschickt worden, ob es vielleicht beim brauchen. Und die haben gesagt, ja, ja. Und der Kaufmann, der hat gesagt, ja, ich kann wen brauchen, der mir hilft. Ich kann einen Gehilfen brauchen. Und mir scheint, du bist gelehrig. Und er hat einmal geredet mit ihm und er hat gemerkt, das ist der Richtige. Und so hat er ihn aufgenommen. Und der Moschut, der hat jetzt gearbeitet bei dem Kaufmann, hat alles gelernt. Und er war so geschickt, dass er schließlich mit eigenen Karawanen einmal dumm gezogen ist. Und der Kaufmann, wie er öder geworden ist, hat ihm schließlich das Ganze übertragen. Und er war jetzt sozusagen Geschäftspartner vom Kaufmann und ein reicher Mann. Und da erscheint ihm im Traum wieder der Kitter. Und der hat gesagt, verheißungsvoller Mensch. Mach dich auf. Geh auf der und der Straßen in die und die Stadt und melde dich bei der und der Apotheken. Ja, der Moschut hat sich wieder aufgemacht, ist in die Stadt gegangen zu der und der Apotheken, hat gefragt, ob sie einen brauchen. Und die haben gesagt, ja, ja, wir können einen brauchen. Wir können einen brauchen, der da die Pulver zusammenmischt und der die Salben anrührt. Und das hat er gemacht, hat allerhand gelernt. Und wundersamerweise waren die Pulver, die er gemischt hat, und die Salben, die er gerührt hat, ganz besonders heilkräftig. Und da sind sie aufmerksam geworden. Und schließlich haben sie gesagt, allerhand, wie du das beherrscht, wo hast denn du das gelernt? Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Ja, geh auf, haben sie gesagt, jetzt red, du musst doch bei einem Meister in Torwart gegangen sein, du musst beim Meister gelernt haben. Ich weiß es nicht. Nein, haben sie gesagt, jetzt red, komm, ruck raus. Aber er hat immer nur gesagt, ich weiß es nicht. Und da haben die Leute gesagt, dieser ganz Ausgefuchster, wer weiß, wo der gelernt hat. Er tut so bescheiden, aber so ist es wieder nicht. Und schließlich haben diese Serbianen reingemacht und haben die Geschichte vom Moschut erzählt, vom verheißungsvollen Menschen mit dem unerklärlichen Leben. Naja, und wie es halt so ist bei den Geschichten, ist auch an der Geschichte kein Wort wahr, nicht eins.
Unerwartetes Ende.
Ah ja.
Interessant, okay. Jetzt habe ich gewartet auf das, auf die Pforte. Okay, das ist ursprünglich türkisch, also das ist jetzt praktisch, ja, wie bei uns Gebrüder Grimm ist das dort.
Nein. Das ist eine eigene, eigentlich spirituelle Tradition. Es gibt da Leute, das sind ganz eigene Geschichten, das, die sogenannten Sufi-Geschichten.
Ja, genau.
Und da, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass die Geschichte aus dem Maschnavi von Mevlana Rumi ist. Und Mevlana Celaleddin Rumi ist eigentlich aus Persien geflohen vor die Mongolen, im Mongolensturm. Und die sind dann nach Konya gekommen, und also mitten in der Türkei, das damalige Konyam, also ursprüngliche, ist jetzt Konya, und dort hat er sich niederlassen und hat dann später den Orden der tanzenden Derwische gegründet. Und in Konya ist jetzt noch das Mausoleum vom Rumi. Und der hat unglaubliche Bände geschrieben mit Gedichten, mit unglaublichen Geschichten. Und ich glaube, dass die da auch drinnen ist. Und die Perser sagen, er ist ein Perser. Und die Türken sagen, nein, er ist ein Türke, weil er in Konya war. Also da streiten sich die Gelehrten. Im Grunde ist vollkommen wurscht. Hauptsache ist, die Geschichten sind gut. Und der hat eine Fülle von unglaublichen Geschichten.
Jetzt hast du ja ein großes Repertoire an Geschichten, die du schon sehr oft erzählt hast. Vielleicht um es ein bisschen greifbarer zu machen, wie viel Aufwand das ist, wie viel Vorbereitung das ist. Wie war denn das zu Beginn, wie du die erste Geschichte erzählt hast? Wie viel hast du dir da vorbereitet? Hast du dich vorbereitet? Wie lange hat das gedauert, bis das zu einer Routine geworden ist?
Ja, ich muss sagen, Routine ist jetzt noch nicht. Und weil Der Punkt ist, die nimmt man immer wieder vor. Ich sage mir, mein Gott, im Jänner, Februar, da ist von der Zieltermine her nicht so viel los, da ist ruhiger, da werde ich mich jetzt richtig ansaugen mit Geschichten und Geschichten, 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 Geschichten einstopfen. Nur, das geht nicht. Weil so Geschichten, die führen, so eigenartig das klingt, ein Eigenleben. Und weißt du, eine Geschichte musst du erwischen und du musst die Geschichte erwischen und mir taugt es immer wieder zu stöbern, aber ehrlich gesagt, ich schaffe es nicht, dass ich mir einen Tag lang hinsitze und eine Geschichte nach der anderen reinziehe. Das wäre so, wie wenn sich wer hinsitzt und ein Schweinsbraten nach dem anderen isst. Irgendwann geht es nicht mehr. Und wenn wer nun so sehr auf Schweinsbraten steht, irgendwann ist genug. Und das ist auch mit Geschichten so. Also, und man muss die auch bewusst wahrnehmen. Und es ist einfach so, dass ich halt immer wieder schaue, immer wieder stöbert. Und wenn man eine Geschichte unterkommt, wo man denkt, bah, die gibt was her, dann habe ich inzwischen schon eine eigene Datenbank, wo ich die Geschichte auch notiere, mit Stichwörtern, weil es gibt oft Geschichten, die in einem bestimmten Moment für mich gerade nicht sozusagen erzählbar sind, wo es gerade nicht passen, wo ich aber weiß, okay, in vielleicht einem halben Jahr oder zu der Jahreszeit ist das eine unglaublich schöne Geschichte oder zu dem und dem Anlass, der vielleicht relativ selten ist. Mhm. Und also wenn man jetzt eine Weihnachtsgeschichte unterkommt, dann, naja, dann werde ich die halt so sozusagen einmal notieren und vormerken und oder umgekehrt, jetzt ein unglaubliches Sommermärchen, weil man denkt, das muss man im Sommer erzählen. Es gibt die Geschichten, die kann man eigentlich das ganze Jahr erzählen, aber es gibt Geschichten, die passen halt nur zu einer bestimmten Zeit. Mhm.
Und dann hast du die abgespeichert und dann warst du vielleicht, okay, in ein paar Monaten wirst du die Geschichte erzählen. Wie gehst du da weiter vor? Übst du die ein? Schreibst du ein Drehbuch? Wie gehst du vor bis zum Auftritt?
Ja, bei mir ist es einfach so, dass ich die Geschichte einmal aufnehme und die nehme ich ganz einfach für mich da am Mac auf und ich habe in iTunes alle meine Geschichten und ja, und wenn ich dann irgendwo hin unterwegs bin, beim Autofahren, dann höre ich mir es wieder an. Und das ist eigentlich dadurch, dass ich doch immer wieder weite Autofahrten habe, eine relativ gute Gelegenheit, dass man beim Autofahren sich die eigenen Geschichten anhört. Oder auch, wenn ich sage jetzt einmal, so wie es jetzt ist, daheim bin und es passt nach dem Mittagessen, dann lege ich mir hin auf eine kleine Siesta und höre mir ein paar Geschichten an, die ich mir vorbereiten will. Ja?
Okay. Und dann, wenn du dann auf der Bühne bist, ist das dann einfach einstudiert und fertig? Oder wie du hast ja vorher gesagt, du gehst dann aufs Publikum ein. Also das ist das dann so eine Mischung aus praktisch einem fertigen Theater und einem Impro-Theater, also wo nicht unbedingt statisch, oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, es ist so, dass eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist der Schauspieler das ziemlich genaue Gegenteil für mich von einem Märchenerzähler. Und weil der Schauspieler braucht Bühnenpräsenz und den sollten die Leute so intensiv wie möglich wahrnehmen und sehen. Natürlich braucht der Erzählerin, der Erzähler auch eine Bühnenpräsenz beim Auftritt. Aber in der Geschichte, je mehr die Leute vergessen, desto besser ist. Weil dann sind die Leute in der Geschichte drin. Während, natürlich ist bei mir so, ich erzähle am liebsten im Stehen oder im Gehen auf der Bühne und eigentlich so gut wie nie im Sitzen. Und wenn ich mich da bewege, dann ist natürlich klar, dass mir die Leute wahrnehmen. Aber wie gesagt, es ist eigentlich ideal, wenn es ganz in der Geschichte sind. Und das, was da auf der Bühne passiert, vollkommen vergessen. Ja.
Und was war dann für dich ein erfolgreicher Auftrag? Also was muss an einem Abend sein, damit du sagst, das war jetzt super?
Naja, es muss einfach vom Rahmen, vom Gesamten her passen und stimmen. Das heißt, dass die Leute einfach begeistert sind und das nachher merkst, die sitzen da mit, sage ich jetzt einmal, wachen, freudigen Augen und sind schlicht und ergreifend glücklich, dass sie jetzt einige anregende Geschichten gehört haben, die für ihr Leben ja, was bedeutet haben. Ich meine, die es vielleicht gut unterhalten haben, aber was mir immer wichtig ist, nicht nur, sage ich mal, unterhalten, obwohl unterhalten eh schon sehr gut ist und sehr wichtig ist, sondern die auch mit der Unterhaltung Inhalte vermittelt haben, die für die Leute wichtig, interessant, anregend sind. Und es passiert mir immer wieder, dass gerade Erwachsene oft sagen, es war wie in meiner Kindheit, weißt, das ist so, ich sage einmal, erzählen und zuhören, das ist im Idealfall sowas wie eine heilsame Trance. Weißt, du erlebst da miteinander eine Geschichte, und eine Geschichte, die da was von ganz wesentlichen Dingen im Leben erzählt. Und das ist halt was, was dir an diese Dinge im Leben wieder erinnert. Und das ist, finde ich, so wichtig, gerade heutzutage. Mhm.
Mhm. Was waren in deinem Leben so wesentliche Wendepunkte vielleicht oder wesentliche Stolpersteine, wo du sagst, und dafür bist du heute dankbar, wenn es damals vielleicht ja, nicht so fein war?
Naja, eigentlich war das eine, ich war in Kremsmünster im Gymnasium und bin dort durchgeflogen in Latein. Es war wahnsinnig wichtig, dass ich dort war. Es war unglaublich gut, dass ich geflogen bin. Und das war beides hat zu seiner Zeit passt, obwohl ich eigentlich natürlich nicht glücklich war, dass ich da geflogen bin und meine Mutter schon gar nicht. Und das andere war, da habe ich gerade zum Erzählen angefangen, da habe ich für Unternehmen gearbeitet und habe dort die Werbung aufgebaut und der das Unternehmen gegründet hat, war ein guter Freund. Und dann hat es da was gegeben, es ist auseinandergegangen und er hat mir Vorwürfe gemacht, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich habe dann gesagt, du, wenn das so ist, dann ist gescheiter, wir lassen es bleiben. Und ehrlich gesagt, ich habe mir das damals überhaupt nicht leisten können. Und ich denke, scheiße, das ist aber sowas von furchtbar, nur auf der Basis wollte ich auch nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, und so ist es auseinandergegangen und das war wahnsinnig wichtig damals. Und so schwierige Situationen, also dass man, wenn man das Gefühl hat, nein, das passt nicht und das geht nicht, das irgendwie erdulden und ertragen, das ist auf Dauer nicht meins und da bin ich sehr froh.
Ich würde gerne bei beiden noch nachfragen, also bei dem, wie du durchgefahren bist in der Schule, das hast du, wie alt warst du da?
Da war ich 13, 14, so in dem Alter.
Okay. Also du hast dann praktisch den Pflichtschulzeit hast dann ab, also hast dann fertig gehabt und dann, wie bist du weitergegangen? Hast du eine Lehre gemacht oder bist du dann?
Nein, es war so, ich habe schon noch eine Hauptschule gemacht und bin dann in die Handelsschule gegangen. Und weil meine Mutter gesagt hat, na, fürs Gymnasium war es dumm, also werden wir nicht in die Hack geben, weil das packt er ja wieder nicht. Okay. Und jetzt war ich in der Handelsschule und die Handelsschule war, salopp gesagt, für mich so, dass ich überhaupt nichts lernen habe braucht im Grunde. Natürlich habe ich was gelernt, aber das war nicht wirklich groß notwendig. Es war relativ simpel, die ganze Geschichte. Aber ich habe ein paar wesentliche Dinge gelernt. Erstens habe ich Schreibmaschinen schreiben gelernt. Und das ist heutzutage am Laptop unglaublich wichtig. Und zweitens habe ich gelernt, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist.
Ja, selbstständiger, wichtiges Kriterium, das stimmt. Ja,
ja, und das verstehen viele nicht, weißt du, also wenn man so mit Leuten redet, dann das können sie viele nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, ich habe auch unterschätzt, wie sehr diese Umstellung ist, wenn man zuerst angestellt war und dann selbstständig ist. Und was das ist im Grund, wie wenn du ich sage jetzt einmal, einen Bären nimmst und aus dem Tiergarten in der Wildnis aussetzt. Dann bist du ziemlich genau dort.
Ja, spannend. Wir kommen gleich zum zweiten Erlebnis, was du geschildert hast. Eben, du hast den Auftrag abgelehnt, weil es nicht mehr gepasst hat, aber eigentlich für den letzten gebraucht. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Also wie schlafst du dann schlecht oder redest du dann mit jemandem drüber? Oder wie hast du das damals gemacht, dass du da
Naja, ich habe damals natürlich mit meiner Frau gesprochen, weil die ja auch betroffen war. Es war für uns alle miteinander ganz eine blöde und furchtbare Geschichte. Nur da muss ich schon sagen, das, Gott sei Dank, das war unglaublich wichtig, gerade wenn man selbstständig und als freischaffender Künstler agiert. Ich habe mir gesagt, dir werde ich es sagen. Und nämlich auch dem Freund gegenüber. Ich meine, inzwischen verstehen wir uns wieder. Ich meine, es ist nicht mehr die Freundschaft, weil das war damals ein wenig eine harte Partie. Aber wir kennen wieder miteinander, also wir haben kein Problem miteinander. Im Gegenteil, ich weiß, dass das damals nicht lustig war. Und nämlich wirklich für uns, für meine Frau und für mich, war es absolut die Härte. Aber es war unglaublich hilfreich. Und insofern muss ich ihm eigentlich dankbar sein. Und ja, und ich habe mir dann gesagt, so, und jetzt werde ich mir auf vier stellen und auf gut Deutsch gesagt, dir werde ich es zeigen, weil der so dauert, na, ohne mich mehr oder weniger, es hat sehr vollkommen aufgeschmissen. Und das war in meinem Leben immer sehr wichtig. Auch so wie der Freund gesagt hat, na, bis du von dem leben kannst, da hat es 3 Jahre, haben wir gedacht, das werde ich dir sagen. Also dir werde ich es sagen. Wie gesagt, ich habe es dann mit den 3 Jahren nicht ganz hingekriegt. Aber trotzdem ist wichtig, weißt, so eine Grundhaltung, dass man dann nicht eingeht.
Motivation,
sondern. Und dass man nicht dann sozusagen in eine Starre des Schreckens verfolgt, sondern wirklich sagt, und jetzt werde ich gegen den segeln, das schau ich mir an.
Und wer hat dich da unterstützt, während du gegen den Wind gesegelt bist oder generell im Leben bist dorthin? Was wären dann so deine Mentoren, deine Unterstützer?
Naja, zum einen war natürlich meine Frau, die da war. Also sie hat mich jetzt nicht, muss ich dazu sagen, nicht irgendwie jetzt groß trösten oder aufrichten müssen, sondern wir haben halt über das geredet und wir haben halt überlegt, was kann man tun, dass man aus dieser blöden Situation, aus der furchtbaren rauskommt. Und ich bin dann einer, der dann in solche Momente immer sofort agiert und alles Mögliche macht und schaut, dass sich da sofort möglichst bald dramatisch was ändert. Ich meine, was natürlich nicht gleich passiert und wo man natürlich dann nicht so gut schläft, weil man sich denkt, wow, wie wird das werden und kriegen wir das um und geht sich das aus und weißt du, also das ist schon nicht ohne, ja. Aber wie gesagt, ich bin da keiner, der man sagt, oh je, oh je, oh je. Ich meine, das sage ich vielleicht auch, aber das Entscheidende ist für mich das Handeln.
Zum Beispiel, damit man ein Bild hat, was hast du dann alles gemacht? Hast du dann Theater angeschrieben oder was waren so deine Aktionen danach? Wie bist du?
Ja, nein, das sowieso. Also ich habe da an dem, dass ich hauptberuflich Märchenerzähler werden will, habe ich damals sowieso mit größter mögliche Entschlossenheit gearbeitet. Aber mir war klar, weil das habe ich da schon gesehen, so schnell wird es nicht gehen, dass ich wirklich davon leben kann, dass Frau und Kind da was zum Beißen haben, auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe dann geschaut und überlegt und damals hat das Versandhaus Quelle einen Profitexter gesucht, einen Mann fürs Konzeptionsteam. Und da habe ich mich zum Beispiel beworben. Und habe ihnen geschrieben, eigentlich, das war der erste Satz in der Bewerbung, eigentlich bin ich vom Beruf Märchenerzähler, aber deshalb für Sie vielleicht genau der Richtige.
Und? Ist was geworden? Das ist
spannend. Ich war 3 Jahre bei Quelle.
Ah, okay, ja, super, nicht schlecht. Und
ohne dem wäre auch, muss ich dazu sagen, das Erzähler-Dasein so nicht möglich gewesen.
Ja, spannend. Das heißt, du hast ja dann auch, weil Texten ist ja doch verwandt mit dem, was du tust. Ja, das ist ja auch das sind sicher andere Texte, aber ist nicht ganz artfremd, sage ich mal, mit dem du dich dann da erhalten hast können.
Ja, es war so gesehen, muss ich sagen, auch einmal mehr eine Lehre, weil ich werde es nie vergessen, immer wieder und immer wieder sind wir darauf hingewiesen worden, vergiss nicht einfach formulieren, kurz und bündig. Und Ich muss sagen, ein Punkt war, und darum habe ich dann auch nach 3 Jahren gekündigt, obwohl die Quelle wirklich da sehr, sehr hilfreich war, dass dann der Werbeleiter zu uns gekommen ist. Und ich war zuständig zum Beispiel für, erstens einmal für, ich glaube, damals waren es 300-400 Seiten Katalog. Ja. Und unter anderem für ein Mailing, das ist alle 2 Monate an jeden Haushalt in ganz Österreich gegangen. Ja. Und das war mein Aufgabenbereich und das war eine spannende Geschichte, aber der hat gesagt, meine Herren, Sie dürfen nicht vergessen, wir machen Werbung für die Dümmsten der Dummen. Und ich habe gesagt, hey, ihr werdet doch hoffentlich nicht glauben, dass wir dann gescheiter sind, weil wenn ich für wen Werbung mache, dann muss ich mit dem auf einer Ebene sein. Ich muss mit dem auf einer Ebene kommunizieren, weil sonst rede ich an dem vorbei. Ja? Mhm. Und ich kann nicht als Obergescheiter für die Dummen Werbung machen. Also entweder bin ich so, wie in dem Fall die Kunden sind, oder ich bin der falsche Mann und die Werbung wird nicht greifen. Aber sie hat gegriffen, also waren wir mit denen auf einer Ebene, aber dann braucht man sowas nicht sagen, weil... Ja. Das war was, was mir damals halt absolut nicht gefallen hat. Aber sonst muss ich sagen, habe ich bei Quelle auch wirklich viel gelernt. Ja.
Und jetzt so sind wir langsam dem Ende näher. Und was ich gerne am Schluss noch frage, ist: Spielt Spiritualität in deiner Arbeit irgendeine Rolle?
Ja, natürlich, weil, wie soll man sagen, wenn man sowas macht, dann ist eine bestimmte Form von Gottvertrauen unglaublich wichtig. Ja? Mhm. Mhm. Und weil das, so ist für mich zumindest, nichts, womit ich jetzt unter Anführungszeichen hausieren gehen würde oder geschweige denn irgendwen anderen missionieren möchte oder sonst irgendwas. Aber natürlich ist für mich, dass sowas wie das Göttliche gibt, unglaublich selbstverständlich, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Mhm. Und darum, unter Anführungszeichen, eigentlich eine nette Rede wert, weil eigentlich finde ich, gerade in den Märchen taucht das Göttliche eigentlich immer zwischen die Zeilen auf. Ja. Und das ist oft viel schöner, wie wenn man das immer so direkt sozusagen anspricht. Ich sage mal, das ist wie ein sinnlicher Film. Da muss auch nicht am Knocker da mal da reiner und das kann viel sinnlicher sein, wie wenn da, sage ich mal, irgendwelche Reize plakativ zur Schau gestellt werden.
Schön. Schön, cool. Dann vielleicht 2 Dinge, also das eine da, so vielleicht, welche Bücher haben dich verändert oder welche Bücher findest du sehr inspirierend, sodass du sagst, hey, die empfiehlst du auf jeden Fall weiter?
Da gibt es, also so kurios das klingen mag, für mich war, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gelesen, da gibt es ein Buch, Werde, was du bist, und von einem Amerikaner, der eigentlich schreibt, wir alle sind Riesen, die von Zwergen erzogen wurden. Und es geht darum, dass man das eigene Potenzial wieder entdeckt und erlebt. Ein Buch, das mich damals wirklich sehr stark fasziniert hat, war eben mit diesen ganzen türkischen Geschichten vom Reshat Field. Ich ging den Weg des Derwisch. Ja, das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Sonst muss ich sagen, hat es eine Fülle von Büchern gegeben. Douglas Adams, Beanhalter durch die Galaxis. Dann Der Wüstenplanet, Wahnsinn. Oder dann gibt es, ich glaube, das war schon vergriffen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, ein Buch vom Glück und anderen Sorgen, wo, ich glaube, er dürfte ein Psychotherapeut sein oder ein Psychologe jedenfalls, der schreibt darüber, wie schwierig das für viele Menschen ist, Glück auszuhalten. Und er schreibt dann, man sollte nur ein bisschen üben, dann kann man vielleicht mehr Glück aushalten, als man denkt. Und Wie gesagt, das sind ein paar von den Büchern. Und eins, das mich durch die Jahre unglaublich fasziniert, das ist in Berlin beim Alexander Verlag verlegt, von Jean-Claude Carrière, Der Kreis der Lügner, die Weisheit der Welt in Geschichten. Ja, unglaubliches Buch. Ja.
Super, das ist eine schöne Liste. Ja, vielen Dank. Also doch vielleicht abschließend, wohin geht's hin bei dir? Also die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte, gibt es irgendwelche anderen Projekte, irgendwelche anderen Ideen, die du verwirklicht sehen willst auf der Welt? Ja, wo was ist so die Zukunft?
Naja, ich muss dazu sagen, wir waren vor ein paar Jahren in Indien auf einer Zähltour, haben dort erzählt und Workshops gehalten, waren zum Beispiel im Iran auf einer Zähltour. Und das waren Länder, die haben mich recht begeistert. Und darum möchte ich eigentlich diese zweisprachigen Programme nur weiter ausbauen. Ne? Mhm. Jetzt, wie gesagt, ist einmal das vorrangige Ziel, dass das neue Buch gut fertig wird, und dass dies dann natürlich auch gut präsentiert wird, ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, und da gibt es nur einiges zum Tun, aber so weitergeschaut sind es die zweisprachigen Programme, die eigentlich nur weiter ausbauen möchte und natürlich daran arbeiten, dass die Geschichten nur mehr Tiefe kriegen, ja, und sie einfach nur mehr vollsaugen mit Geschichten, weil irgendwie ist man als Erzähler so wie ein Schwamm vollgesogen mit Geschichten, und wenn dann wer einen frischen Kopf braucht, dann kann er den Schwamm nehmen und kann sie mal drüber wischen und ist hoffentlich ein neuer Mensch.
Schöne Metapher, ja, sehr cool. Schöne Geschichte zu Ende. Ja, fein. Dann, wo findet man dich im Internet?
Im Internet ganz einfach unter märchenerzähler.at. Märchenerzähler natürlich mit zweimal AE geschrieben. Wir haben einen Facebook-Account, wo wir immer wieder mal Sachen eingeben. Ja, und unter märchenerzähler.at sind auch die ganzen Bücher, die Hörbücher, die gebundenen Bücher sozusagen. Wir haben jetzt neu die Sammlung, wo der Glücksvogel singt, mit Märchen zu den verschiedenen Lebensphasen auszugeben. Die ist gerade neu erschienen jetzt. Und also, wenn man da Informationen haben will, auch die Videoclips mit den Erzählungen zusammen mit Mehmet, mit der Jasmina, und Videoclips zum Beispiel von Indien und so, die findet man eh unter märchenerzähler.at bei den Videos, und da hat man nur für mehr Informationen.
Ja, fein. Und gibt es schon ein Erscheinungstermin für das neue Buch? Weißt du, also hast du schon einen Plan, wann das erscheinen soll?
Ja, am 23. Juni ist da im Almdal wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Da besuchen wir in drei Orten drei sagenumwobene Plätze. Das ist die Almdaler Sagenhorst. Und bei der Almdaler Sagenhorst, entweder direkt am 23. oder am Vorabend, da ist geplant, das Buch zu präsentieren. Ah, ja. Sehr das spannend. Ist genau der Rahmen dafür. Ja.
23. Juni 2018. Ja. Ja, super. Gut, dann als allerletzte Frage, wer sollte hier noch interviewt werden? Kennst du jemanden, wo du sagst, das wäre spannend für andere Menschen, seine Lebensgeschichte oder einen Teil seiner Lebensgeschichte zu hören?
Da gibt es zwei Leute, die mir ad hoc einfallen. Der eine ist der Franz Reschenhofer, der ist Harfenbauer im Innviertel, macht wunderschöne Instrumente, ich habe auch Harfen von ihm, also wirklich begeisternd. Der zweite, der mir einfällt, ist der Hermann Gabriel. Hermann Gabriel, der lebt im Böhmerwald in einem Haus und ist Landschafts- und Naturführer, vor allem aber Ausbildner für die Landschafts- und Naturführer und ein unglaublich naturkundiger Mensch. Also der ein unglaublich herzlicher Mensch ist, den ich auch sehr, sehr schätze. Und ich meine, auch den Franz Reschenhofer ist bei beiden auch so. Ja, das sind die, die mir jetzt so ganz auf die Schnelle ad hoc einfallen. Als Erzählerin zum Beispiel die Frau Wolle, die Karin Scholl in Innsbruck, Igels, eine Frau, die ich sehr, sehr schätze. Ja, das sind die, die mir so auf die Schnelle einfallen.
Mhm. So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und es ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.